Ich freue mich, dass ich nach langer, langer Zeit mal wieder hier in Bamberg sein kann. Ich meine, es müsste über 10 Jahre zurückliegen, dass ich das letzte Mal hier war. Und ich, als ich hierher fuhr gestern, da habe ich zurückgedacht, ja, da wusste ich noch das Haus hier, die Sorge, die ihr habt mit dem Haus, dass die Räume da drüben einfach nicht mehr genutzt werden können, die Hoffnung immer noch besteht, vielleicht doch mal eine Änderung zu bekommen. Deswegen ist der Bauausschuss jetzt wohl am Donnerstag dann auch zusammen. Ja. Aber es ist gar nicht so einfach. Ja. Ich habe ja vor den vielen Jahren selber mit im Bauverein überlegt, was können wir tun. Und oft ist das immer eine Frage des Kleingeldes. Naja, Kleingeld ist vielleicht das falsche Wort dann. Ja. Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Ich möchte mit euch in Gedanken weit zurückgehen, in das Jahr 1888. Und ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Alfred Nobel war gerade aufgestanden. Wie gewohnt nahm er sich die Tageszeitung, um zu lesen, was so in der Welt passiert ist. Und als er da so auf die Titelseite der Zeitung schaute, da war er erschrocken. Da stand vorne auf der Titelseite in großen Buchstaben, Alfred Nobel ist tot. Da stand seine eigene Todesanzeige. Soll man da lachen oder weinen? Wie soll man damit umgehen? Was war passiert? Er hatte einen Bruder und der Bruder, der war kurze Zeit vorher gestorben und der Journalist, der hat einfach schlecht gearbeitet, der hat die Vornamen der beiden vertauscht und so stand das vorne auf der Titelseite, Alfred Nobel ist tot. In diesem Zeitungsartikel konnte er jetzt lesen, wie man sein Leben zusammenfasste. Alfred Nobel war ja nicht nur der Erfinder des Dynamits. Er war ein sehr schlauer Kaufmann und er hat durch den Verkauf von Waffen sehr, sehr viel Geld verdient. Er war sehr reich geworden. In der Zeitung stand jetzt, wie man ihn einschätzte, da stand da drin, dass er ein Todeshändler war. Das gefiel ihm gar nicht. So wollte er nicht in die Geschichte eingehen. Und nun ist man sich nicht ganz sicher, ob diese falsche Todesanzeige die Ursache für sein Testament wurde. Es ist Tatsache, dass Alfred Nobel dann in einem Testament festlegte, dass man nach seinem Tod mit dem vielen Geld eine Stiftung einrichten sollte und dass die Zinsen, die da erwirtschaftet wurden, am Ende des Jahres ausgezahlt werden sollten an Leute in der Welt, die etwas Besonderes erfunden haben, gemacht haben. Ja. Am 29. Juni 1900, 4 Jahre nach seinem Tod, wurde die sogenannte Nobelstiftung ins Leben gerufen. Und seitdem werden jedes Jahr die Nobelpreise verliehen. In Mathematik, in Physik, in Chemie und es gibt inzwischen auch einen Friedensnobelpreis. Frage jetzt an uns. Wie würde deine Todesanzeige heute aussehen? Wenn du heute sterben würdest, wie würde man dein Leben zusammenfassen? Oder anders gefragt, wie würde Gott dein Leben heute zusammenfassen? Das ist eine ernste Frage und ich meine sie auch so ernst. Wie würde Gott dein Leben heute zusammenfassen? Ich möchte mit euch einen Bibelabschnitt näher betrachten. Es ist ein Bild, ein Gleichnis Jesu, das er uns in Matthäus 25 hinterlassen hat. Matthäus Kapitel 25. Und ich lese ab Vers 14 den ganzen Abschnitt. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, da hast du das Deine. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Ich bin ziemlich sicher, dass viele von uns dieses Gleichnis, dieses Bild Jesu ja schon mal gelesen, gehört haben. Da sind 2 Verwalter, die mit dem Anvertrauten kräftig arbeiten, es sogar verdoppeln. Und da ist einer, der das Ganze in einem Loch verbuddelt, ja, dem das Ganze zu heikel ist. Die Moral von der Geschichte, so könnte man das zusammenfassen, kann dann ja nur lauten: Verbuddel das, was du hast, nicht, lass es nicht ungenutzt. Es geht also nicht darum, dass was Gott uns gegeben hat, dass wir das einfach wieder zurückgeben, sondern dass wir damit arbeiten, dass wir damit leben. Vers 14, also der erste Vers hier, der sagt, dass dieser Mann, dieser Eigentümer, den Knechten etwas anvertraut. Er vertraut ihnen das ganze Gut an. Der Eigentümer geht damit ein Risiko ein, denn die Knechte könnten das ja auch, ja, wie sagt man, alles das verplempern, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt. Er geht ein Risiko ein. Wer ist der Eigentümer? Kann nur Gott sein. Er ist der Schöpfer, er ist der Geber des Lebens und aller Gaben. In der Bibel heißt es in den Psalmen in einem ganz kurzen Satz: Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Einfacher kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Gott gehört alles, alles auf dieser Welt. In Amerika war es jedenfalls bisher so: Wer in Amerika arbeiten möchte, wohnen möchte, bleiben möchte, der braucht in Amerika eine Green Card, eine grüne Karte. Ob das bei Trump noch so bleibt, das weiß man nicht. Aber es ist noch so, eine Green Card, wer dort leben und arbeiten will. Ich möchte das einfach mal auf uns anwenden. Hat Gott uns nicht auch so eine grüne Karte gegeben? Wir dürfen auf diesem Planeten Erde leben, wohnen, arbeiten. Er gibt uns diesen Planeten Erde. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind nur Haushalter. Wir sollen auf diesem Planeten leben. Der griechische Grundtext dieses Gleichnisses hier spricht an der Stelle, wo Luther mit Zentner übersetzt hat. Ich weiß nicht, wie es vielleicht in der russischen Bibel heißt. Im Griechischen steht das Wort Talentes. Und das gibt es ähnlich auch im Deutschen. Das Wort Talent. Ich weiß nicht, was im Russischen steht. Auch so Talent, ja? Also ähnlich. Ich kann kein Russisch. Talent. Was ist das? Was meinen wir, wenn wir von Talenten reden? Ich glaube, wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen könnte und jeden fragen könnte, welches Talent hast du oder welche Talente hast du? Was würdet ihr antworten? Ich kann mir vorstellen, dass mancher dann erstmal sagt, da muss ich mal kräftig überlegen. Wo sind meine Talente, meine Gaben? Was hat Gott mir denn anvertraut? Frage, hat jemand von euch schon mal einen sogenannten Gabentest gemacht? Darf ich mal Hände sehen? Da sind so ganz wenige, ich sehe zwei Hände nur von hier vorne, die mal einen Gabentest gemacht haben. Es gibt gute Gabentests und ich kann auch nur empfehlen, mal einen solchen Gabentest zu machen. Am Ende seid ihr wahrscheinlich überrascht, was dabei rauskommt. Dass ihr am Ende vielleicht sagt, wie, das soll ein Talent sein? Das habe ich ja noch gar nicht so empfunden. Ja? Wir haben von Talenten immer so unsere bestimmten Vorstellungen. Aber es gibt eine Fülle von Talenten, an Gaben, die Gott uns gegeben hat. Manchmal ist es gut, wenn jemand dann uns förmlich auf die Sprünge hilft, uns mal so in die Seite boxt und sagt, du, ich kenne dich und du hast eine besondere Gabe. Nutze deine Gabe. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist auch verfilmt worden und war vor etlichen Wochen auch im Fernsehen zu sehen. Der Titel dieses Films ist nicht in Deutsch, gibt keinen deutschen Titel dafür, aber vielleicht habt ihr ihn schon gehört, Good Will Hunting. Will ist ein Name, ein junger Mann. Er ist straffällig geworden, müsste eigentlich ins Gefängnis. Aber der Richter ist noch gnädig. Will arbeitet als Reinigungskraft, also als Putzmann oder nicht Putzfrau, sondern Putzmann an der Universität. Er putzt dort. Und eines Tages passiert es an der Universität, dass der Mathematikprofessor eine mathematische Aufgabe an die Tafel schreibt, von der er denkt, dass kein Student diese Aufgabe lösen kann. Keiner kann die lösen. Er vergisst am Ende seiner Stunde, das wegzuwischen. Und als alle weg sind, kommt dann Will, um sauber zu machen. Er sieht diese Aufgabe an der Tafel und während er putzt, löst er die. Und als der Professor dann wiederkommt, dann sieht er die Lösung. Und er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann keiner von meinen Studenten sein. Wer hat diese Aufgabe gelöst? Und so hört er von Will, dem Putzmann. Und er möchte ihn natürlich jetzt ermutigen. Aber Will hat gar kein Interesse, er will nicht. Er ist zufrieden, er ist Putzmann und reicht ihm. Und dann ist da ein Gespräch zwischen Will und einem seiner Kumpel. Will ist wieder straffällig geworden. Eigentlich müsste er in den Knast. Aber der Richter hat davon gehört, dass er da diese Aufgabe gelöst hat und der Professor möchte ihn jetzt fördern. Und der Kumpel, der spricht mit ihm und sagt, du Will, du hast jetzt eigentlich eine 6 im Lotto. Du hast einen Supergewinn, der Professor will was aus dir machen. Du musst nicht mehr Putzmann sein hier. Ich arbeite hier auf dem Bau, ich mache mir die Knochen kaputt, aber du hast die Chance deines Lebens. Aber Will, ja, hier breche ich die Geschichte ab, die geht gut aus. Es ist genau das, was Jesus in dem Gleichnis doch sagt. Nutze deine Gaben, nutze deine Fähigkeiten. Und wenn ich hier rundgehen könnte durch die Reihen, würden wir sehr unterschiedliche Antworten bekommen auf die Frage, welches Talent hast du denn? Wir haben unterschiedliche Gaben. Da gibt es solche, die haben mehr als andere. Wir sind unterschiedlich. Da gibt es solche, die haben förmlich goldene Hände. Was die anpacken, das gelingt. Handwerker. So wie unser jüngster Sohn und mein Schwiegersohn. Wenn bei uns zu Hause was kaputt ist, dann denke ich immer, anrufen, die können das. Man hat mir als kleinen Jungen jedenfalls gesagt, du hast zwei linke Hände. Und das hat sich ganz tief bei mir im Hinterkopf eingeprägt. Ich habe zwei linke Hände. Das heißt, handwerklich kann ich nichts. Und das habe ich geglaubt. Als ich dann geheiratet habe und ich den ersten Dübel in die Wand bringen musste, da habe ich einen Schweißausbruch gekriegt. Weil in meinem Hinterkopf war, das kannst du doch nicht. Ja? Mittlerweile weiß ich, dass ich eine ganze Menge handwerklich auch hinkriege, aber ich rufe immer gerne erstmal meinen jüngsten Sohn an oder meinen Schwiegersohn. Könnt ihr mal kommen, bei uns ist was kaputt. Mittlerweile reagieren die schon und sagen, Vater, das machst du erstmal selbst. Wenn es wirklich nicht klappt, dann kannst du dich nochmal melden. Ja? Und bei mir dauert das nur länger. Und ich bin dann auch so ein Perfektionist, das muss dann auch 150% dann werden. Ja? Aber in meinem Kopf ist da immer noch drin, du hast zwei linke Hände. Vielleicht ein Hinweis. Ihr, die ihr Kinder habt, ermutigt sie, fördert die guten Gaben, die sie haben, das, was sie können, und sagt ihnen bloß nicht, ich habe zwei linke Hände, denn das könnten die glauben. Ja, es gibt manche, die haben förmlich goldene Hände, was die anpacken, das gelingt. Ja? Dann gibt es andere, die können hervorragend kochen. Und andere können es nicht. Dann gibt es Leute, die können wunderbar Musik machen. Und andere, die können es nicht. Ja, es gibt so viele unterschiedliche Gaben, nutze sie. Dabei können das vielleicht auch Bereiche sein, wo wir im ersten Moment sagen, ist das eine Gabe Gottes? Das ist vielleicht sogar eher eine Behinderung, eine Einschränkung. Da hat jemand vielleicht ja, ein körperliches Leiden von Kind auf. Oder es ist etwas im Leben passiert und eine Einschränkung, eine Abhängigkeit. Gabe Gottes? Ist das ein Talent? Aber dann kommt vielleicht jemand, der hat die gleiche Einschränkung. Das gleiche Problem. Und die zwei verstehen sich. Die können miteinander reden, weil sie sich verstehen. Sie können sich gegenseitig helfen. Ich habe bei den anonymen Alkoholikern viel gelernt. Ich habe eine Zeit lang mit Alkoholikern gearbeitet. Anonyme Alkoholiker treffen sich in der Regel wöchentlich. Dann sitzen sie im Kreis, so wie wir vorhin im Bibelgesprächskreis. Und dann beginnt das immer so, ich heiße Fritz und ich heiße Gertrud. Ich bin Alkoholiker, trockener Alkoholiker. Das heißt, da kommen Leute zusammen, die ein Problem haben in der Abhängigkeit mit Alkohol. Und sie sind trocken, das heißt, sie trinken nicht mehr und sie wollen auch trocken bleiben. Aber sie wissen, nur ein Mancherie oder was auch immer und ich bin wieder in der alten Spur drin. Ja? Das heißt, sie ermutigen sich gegenseitig, trocken zu bleiben, keinen Alkohol zu nehmen. Da hilft man sich gegenseitig, obwohl man schlechte Erfahrungen im Leben erlebt hat. Vielleicht alles verloren hat. Ehe kaputt, Beruf verloren, Geld weg, alles kaputt. Aber da sitzen andere, die haben das Gleiche erlebt. Und sie können sich helfen. Wo will Gott mich haben? Was ist meine Aufgabe, mein Talent, meine Berufung? Wir haben auch junge Leute unter uns. Junge Leute kommen irgendwann an den Punkt, dass sie fragen, was soll ich denn lernen? Was soll ich machen in meinem Leben? Lieber Gott, was hast du mir anvertraut? Und ich habe ja viel mit jungen Leuten gearbeitet. Und da gibt es manchmal junge Leute, ja, die fangen ein Studium an oder eine Lehre, eine Ausbildung und stellen dann nach kurzer Zeit fest, das ist es nicht. Das ist nicht mein Ding. Und brechen ab. Und müssen dann was anderes. Und wie oft kommt dann so die Aussage, jetzt habe ich ein Jahr verloren. Jetzt habe ich Zeit verplempert oder was auch immer. Und ich frage dann immer zurück, hast du wirklich Zeit verloren, wenn du auf der Suche bist, wo deine Gaben sind, wo Gott dich hinhaben will? Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen mit dem Titel Wofür es gut ist. Geschrieben ist dieses Buch von Peter Wagner. Er ist Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Er hat in Deutschland viele Leute befragt. Wie sind sie mit ihrem Leben bis jetzt zurechtgekommen? Und es ist interessant, wie die Leute geantwortet haben. In dem Buch gibt es viele Interviews. Und bei fast allen Leuten, die er befragt hat, ist von Umwegen die Rede. Dass Leute in ihrem Leben Umwege gehen mussten, bis sie das gefunden haben, wo sie sagen konnten, jetzt bin ich am richtigen Platz. Da ist zum Beispiel die Rede von einem Mann, der ist Arzt geworden. Und er stellt irgendwann fest, ich bin gar nicht zufrieden, ich bin gar nicht glücklich. Ich verdiene zwar viel Geld, aber ich bin nicht glücklich. Eigentlich wollte ich Tischler werden. Und er hat den Mut und bricht es ab. Hört auf als Arzt, wird Tischler. Und kommt zu dem Ergebnis, jetzt bin ich auch zufrieden mit meinem Leben. Und da ist ein Interview mit einem anderen, der auf der Baustelle arbeitete und er kommt zu der Feststellung, ich möchte mehr, ich kann mehr, das macht mich nicht zufrieden. Er geht zur Abendschule, schließt die Schule ab, fängt ein Studium an und erreicht sogar noch einen akademischen Grad. Natürlich hat das länger gedauert, mehr Zeit dafür eingesetzt, aber ist das verlorene Zeit? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich könnte hier auch von mir selbst reden. Ich bin ja nun Rentner. Ich kann zurückblicken auf mein Leben. Ich bin in meinem Leben auch etliche Male an Weichenstellungen gekommen. Als wir geheiratet haben, war es unser Plan, wir gehen nach Amerika. Ich wollte an unserer adventistischen Uni, an Andrews University, studieren, weiter studieren. Wir hatten schon geguckt, wo lassen wir unsere Möbel? Und ich weiß noch, an einem Sonntagmittag sitzen wir zu Hause, da kommt ein Anruf aus Hannover, da ist jemand am Telefon und sagt, wir sitzen hier im Ausschuss, lieber Bruder Machel, ich soll dich fragen, ob du bereit bist, nach Hannover zu kommen für die Jugendarbeit. Ich gebe dir 20 Minuten Zeit, dann rufe ich dich wieder an. Super. Wir haben länger als 20 Minuten gebraucht, das haben wir nicht geschafft. Die Frage, Herr, was sollen wir tun? Rechts oder links? Wohin? Wir haben natürlich beide, meine Frau und ich, ernsthaft gebetet. Lieber Gott, was soll das jetzt? Was willst du? Und mir wurde irgendwie, so kann ich jetzt ja nur im Rückblick sagen, irgendwie klar, ich habe meine Berufung nie gesehen, Lehrer zu werden. oder Dozent an einer unserer Einrichtungen. Das habe ich bis heute nie empfunden. Ich wollte immer Prediger sein. Und das hat uns dann, meine Frau und mich, dazu veranlasst, dass wir gesagt haben, okay, lassen wir die Möbel stehen, wo sie stehen. Und das heißt, wir packen anders, wir ziehen nach Hannover. Ja. Ja, unsere Tochter hat dann später mal gesagt, Mensch, wenn ihr nach Amerika gegangen wärt, dann hätte ich fließend Englisch lernen können. Da haben wir ihr nur sagen können, naja gut, das kann man auch so lernen. Ne? Ja, ich bin überzeugt, Gott wäre mit uns natürlich auch nach Amerika gegangen. Ja? Aber unser Leben wäre wahrscheinlich anders verlaufen. Ich kann zurückblicken und lieber Gott hat es gut gefügt. Es war okay. Ich war noch mehrere Mal an Weichenstellungen. Ja oder nein, rechts oder links. Manchmal sind das sehr schwierige Fragen. Und hier geht es nicht ums Geld verdienen. Es geht um das von Gott Anvertraute, um Gaben, um Talente. Es geht um unser Leben, das Gott uns anvertraut hat. Das Wort Talente bedeutet mehr als Geld. Es geht um Gaben. Nutze sie, setze sie ein. Und Jesus sprach an einer anderen Stelle von Früchten, die da wachsen sollen, die da reifen sollen. Und jetzt sage ich etwas, da solltet ihr genau zuhören. Und die Frauen mögen mir jetzt verzeihen, was ich gleich sage. Also wer nur davon träumt, dass etwas geschieht, aber nicht bereit ist, etwas anzupacken, um das zu erreichen, der wird es nicht erreichen. Also wer nur von etwas träumt, aber nicht bereit ist, dafür etwas einzusetzen, der wird es nicht erreichen. Und jetzt kommt mein Beispiel. Ne? Wer davon träumt, abzunehmen, aber nicht bereit ist, dafür was zu tun, was wird passieren? Der wird zunehmen. Ja? Wer nur davon träumt, ein großer Sportler zu werden, aber nichts tun will, der wird's nicht. Ja? Wer nur davon träumt, einmal ein guter Klavierspieler zu sein, überhaupt Klavier spielen zu können, aber zu faul ist zu üben, der wird's nicht. Das ist einfach so. Und das können wir auch auf die Gemeinde übertragen. Wenn wir als Gemeinde nur davon träumen, dass die Menschen hier in Bamberg vielleicht eines Tages Schlange stehen an der Tür der Gemeinde und alle getauft werden wollen, aber nicht bereit sind, zu den Leuten rauszugehen, dann wird da nichts werden. Dann sind das fromme Träume. Und manchmal können auch unsere Gebete fromme Träume sein. Entschuldigung dafür, dass wir unsere Talente lieber vergraben, als sie zu leben. Aber hier an der Stelle habe ich ja den Eindruck, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr habt einen Bücherstand in der Stadt, um Leute anzusprechen. Tolle Sache. Der dritte im Gleichnis ist ja eigentlich doch der, der unsere besondere Aufmerksamkeit bekommt. Auf den schaut man doch hier ganz besonders. Der hat doch weniger bekommen. Der hat nur ein Talent bekommen. Die anderen haben doch mehr bekommen, das ist doch nicht gerecht, oder? Der konnte doch gar nicht so viel damit anfangen. Könnt ihr euch da hineinversetzen? Und jetzt meine Frage an jeden von uns. Bist du mit deinem Talent zufrieden? Bist du mit dem zufrieden, was Gott dir anvertraut hat? Oder sind da manchmal Gedanken auch in dir aufgetaucht, dass du sagst, ja lieber Gott, wenn du mir noch mehr Gaben gegeben hättest, so wie die oder der die hat, ja, dann könnte ich ja auch mehr machen. Dann würde ich auch mehr machen, lieber Gott. Ne, aber du hast mir ja nicht so viel gegeben. Und das, was du mir gegeben hast, ist ja nicht der Rede wert. Das können wir gleich sein lassen. Das können andere auch und was soll's. Ja, kennt ihr das? Bist du zufrieden mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Ich bin überzeugt, dass Gott jedem von uns etwas anvertraut hat, dass jeder von uns Talente hat, Gaben hat von Gott. So steht es auch im Korintherbrief im Neuen Testament. In jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Von dem einen wird mehr und von dem anderen wird weniger erwartet. Da sind wir einfach nicht gleich. Und auch das können wir auf die Gemeinde übertragen. Wir fragen uns vielleicht manchmal, warum wachsen Gemeinden nicht alle gleich? Warum wächst unsere Gemeinde nicht so wie vielleicht in Südamerika oder in Afrika? Warum ist das bei uns anders? Gemeinden sind auch unterschiedlich, weil unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben zusammenkommen. Deshalb muss jede Gemeinde auch herausfinden, welche Talente haben wir. Ihr könnt hier in Bamberg nur schauen, welche Talente habt ihr. Eine Gemeinde mit einem Altersdurchschnitt von über 80, die wird doch nicht mit einer Pfadfindergruppe beginnen können, oder? Ich kenne jemanden, der ist über 80 und hat immer noch ein Herz für Pfadfinder, aber das ist doch die sensationelle Ausnahme. Ja? Eine Gemeinde, die junge Leute hat, die Studenten hat, die kann doch was anderes machen, oder? Die kann mehr machen. So muss jede Gemeinde fragen, welche Gaben haben wir? Und eins muss ich sagen, ich bin fest überzeugt, ihr wisst gar nicht, wie viele Talente ihr habt. Ihr wisst es gar nicht. Ich bin immer erstaunt, wenn ich Leute zu Hause besuche, was ich da oft entdecke, was die für Hobbys haben. Warum stellen die Hobbys mal nicht in der Gemeinde vor? Bei den Kindern, bei den Pfadfindern zum Beispiel, warum? Die Kinder wird das begeistern. Da ist jemand, der sammelt sein ganzes Leben Steine. Steine aus aller Welt. Und kennt die Namen auch, wie die alle heißen, die Steine. Ja? Warum das nicht mal den Kindern zeigen? Was für tolle Steine Gott geschaffen hat, die es in der Welt gibt. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja? Es gibt so viele. Da sind Leute, die züchten Fische, haben ihre Aquarien zu Hause. Und es gibt so viele, die haben gar keine Ahnung von Fischzucht. Warum nicht mal davon etwas sagen, daran teilnehmen lassen? Wir haben so viele Gaben, Talente, die wir austauschen können. Und da gibt es auch Menschen, die gar nicht zur Gemeinde gehören, die daran Interesse haben könnten. Die auch Fische züchten oder Steine sammeln. Und das könnte man doch austauschen. Oder ja, so ist das. Gott erwartet nicht von allen das Gleiche, aber er erwartet Einsatz. Dieses Gleichnis Jesu wird in Lukas auch wiedergegeben und fast mit gleichen Worten. Am Ende steht nur noch ein Satz mehr. Da sagt Jesus noch etwas. Handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist doch der Sinn dieses Gleichnisses. Handelt mit dem, was ich euch anvertraut habe, bis ich wiederkomme. Und da gibt es keine Altersgrenze. Man kann nicht sagen, als Rentner, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich nichts mehr. Die Talente, die Gott uns gegeben hat, die haben wir bis zum Ende unseres Lebens. Natürlich, da ändern sich Dinge. Wir sind nicht mehr im Alter dann so kraftvoll, da kann man manche Dinge nicht mehr so. Aber die Hände falten und für andere beten, das kann ich auch noch mit 95. Und ich kann noch viel mehr. Ich kann telefonieren, ich kann schreiben, ich kann mich um Menschen kümmern. Es gibt keine Altersgrenze. Und da bin ich so ein klein bisschen auch schon bei dem Thema heute Nachmittag. Was mache ich mit meinem Leben am Ende? Wenn mein Leben zu Ende geht. Ich habe doch Verantwortung für mein Leben bis zum Schluss, oder? Bis zum letzten Augenblick. Was mache ich mit meinem Leben? Heute Nachmittag werde ich darüber sprechen. Wir leben ja in einer Gesellschaft mit der modernen Medizin. Die Ärzte können mit unserem Leben heute eine Menge machen. Will ich das überhaupt? Will ich, dass sie mein Leben künstlich verlängern, wenn ich im Koma liege? In Deutschland haben wir die Möglichkeit, darüber nachzudenken und Entscheidungen zu treffen. Darüber werde ich heute Nachmittag etwas sagen. Was hat Jesus am Kreuz gemacht? Als Jesus am Kreuz hing, da schaute er herunter. Wer stand da? Maria und Johannes. Und Jesus sagte noch vom Kreuz herunter, Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und zu Maria, der Johannes ist jetzt dein Sohn. Das heißt, Jesus hat vom Kreuz her noch vorgesorgt, was aus Maria werden sollte. Es gab keine Sozialversicherung, keine Rente, gab es ja alles nicht. Was wird aus Maria? Kümmert euch drum. Vom Kreuz her macht Jesus noch Vorsorge. Heute haben wir andere Möglichkeiten der Vorsorge. Verantwortung für unser Leben bis zum Schluss. Darüber werden wir heute Nachmittag sprechen. Wir stehen jedenfalls in der Gefahr, unser Kapital, unsere Gaben für uns alleine zu behalten, zur eigenen Glücksvermehrung. Ich kann auch mit dem, was mir Gott gegeben hat, vielleicht über meinen Tod hinaus noch Gutes tun, indem ich von dem, was Gott mir, was ich hier in meinem Leben machen konnte, vielleicht noch anderen etwas hinterlasse. Wir haben ja hier in dem Gleichnis noch einen Vers, den Vers 27, da sagt der Eigentümer, du hättest mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Wie kann man das aktualisieren? Sind die heutigen Wechsler vielleicht Einrichtungen wie die Stimme der Hoffnung oder ADRA, denen man im Testament sogar noch etwas anvertrauen kann, damit Gottes Wort verkündigt wird, gelebt wird, Menschen etwas Gutes getan wird? Und hier möchte ich nicht missverstanden werden. Hier soll niemandem etwas weggenommen werden. Da, wo Familien sind, ist immer die Familie an erster Stelle. Aber manchmal sind ja gar keine Familienangehörigen mehr da. Und dann freut sich der Staat, wenn er das einkassieren kann. Hier kann man noch Gutes tun, auch über das eigene Leben hinaus. Etwas zum Nachdenken. Ich möchte den Vers jedenfalls nicht einfach übergehen. Ich komme zum Schluss und ich möchte jetzt zum Schluss ein kurzes Gedicht vorlesen. Es ist eigentlich ein Lied mit einem sehr wichtigen Inhalt. Es ist überschrieben, es ist alles nur geliehen. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag? Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Das sollte uns immer bewusst sein. Unser Leben wird einmal zu Ende gehen. Wir werden auch einmal uns verantworten mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Es ist alles nur geliehen. Gebe Gott, dass wir mit den Talenten, die Gott uns gegeben hat, recht umgehen. Verbuddel sie nicht. Lebe sie. Und Gott helfe dir und stehe dir bei, so wie er es versprochen hat. Amen.